Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und herzlich willkommen zu Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion. Wir sind heute zu Gast im Wiener Büro der Neum Group und neben mir sitzt Walter Kreisel. Hallo, servus.
Servus, grüß dich.
Und Philipp Lobnik, Co-Geschäftsführer und CFO. Hallo.
Hallo, servus.
Ja, wir wollen heute einen Rückblick machen, was sich bei euch getan hat 2021, weil es war wirklich auch ein sehr bewegendes Jahr, auch für das Thema und die Branche Energie. EAG wurde zum Beispiel auch beschlossen im Nationalrat. Unlängst kam auch das grüne Licht aus der EU. Wir wollen uns aber natürlich auch anschauen, was sich bei euch firmenintern getan hat, wie ihr diese neuen Rahmenbedingungen auch nutzt und was 2022 auch ansteht. Walter, ich möchte mit dir anfangen. Grünes Licht für das EAG von der Europäischen Kommission. Es war wirklich ein sehr, sehr bewegendes Jahr, was das Thema Energie auch in Österreich angeht. Vielleicht eine kurze Einschätzung von dir. Wie hast du dieses Jahr wahrgenommen?
Ja, dieses Jahr war sehr, sehr, sehr spannend, denn in den letzten Monaten und Jahren, wo vor allem auch das Thema Corona sehr präsent war, hat unglaublich viele Investitionen der Anwender in den erneuerbaren Bereich gesteckt. Und dass hier Österreich als eines der ersten Länder mit dem ERG, dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, Energiegemeinschaften nun ermöglicht, hat einfach einen riesengroßen Impact auf das Thema, wie Menschen in Zukunft mit ihren Wohnungen und Häusern Energie konsumieren oder produzieren und in Summe verteilen.
Wir haben ja auch schon einige Interviews geführt, auch letztes Jahr. Damals war von einer Umsatzsteigerung von 250% auch die Rede. Hat das jetzt dieses ERG auch und diese erneuerbaren Ausbaugesetz nochmal einen zusätzlichen Boost gegeben, dass es jetzt hier auch Planungssicherheit für Firmen gibt, die sagen, okay, ja, wir wollen genau in diese Energiespeichersysteme investieren und in die Dezentralisierung vor allem?
Also ich glaube, das Thema Inflation treibt viel, viel mehr Menschen in die Investitionen von erneuerbare Anlagen. Das war ja schon absehbar, aber das Energieausbaugesetz wird sicher erst nächstes Jahr so richtig ein richtiger Booster sein und darüber hinaus, um den Menschen, die entsprechenden Strom sauber, günstig und sicher bekommen wollen, erst später mit den Produkten, die folgen, in diese Welt hineinkommen. Und ich glaube, da ist ein wesentlicher Punkt, es sind jetzt nicht nur die Produkte, die man wie eine Photovoltaikanlage oder einen Stromspeicher oder eine Ladestation mit einem Elektroauto sind, sondern sie sind vor allem die digitalen Produkte, Apps und Services, wo der Kunde ohne Barrieren seinen Energiebedarf entsprechend decken kann und relativ schnell in Energiegemeinschaften rein und raus kann oder mit mehreren Gemeinschaften sich abschließen kann. Und es ist hier absehbar, dass sich ganz viel tut. Noch sind diese Produkte noch sehr komplex, aber ich will ja sagen, hier ist der absolute Run, um die besten Programmierer, um die besten Services und um die beste User Experience hier zu geben. Denn was fix ist, ist, dass der Wechsel von einem Energieversorger zu einer Energiegemeinschaft nicht so stattfinden wird, wie ich wechsle meinen Versorger, sondern es wird ein komplett anderes Gefühl sein, wo wir natürlich auch mit vielen Leuten schon sehr hart daran arbeiten und auch im ersten Quartal 2022 ganz was Cooles announcen werden.
Okay, da sind wir natürlich schon gespannt. Das wirst du jetzt wahrscheinlich hier im Podcast nicht verraten, wenn du sagst, ich werde es erst im ersten Quartal 2022 announcen. Aber vielleicht auch nochmal, auch Philipp, du bist ja auch Co-Geschäftsführer seit letztem Jahr, sofern ich auch richtig informiert bin. Und was hat sich da auch getan? Du bist auch CFO, natürlich bei den Umsatzzahlen bei eurer Firma.
Das letzte Jahr war ein super Jahr für uns, muss man sagen. Wir haben ja auch im Sommer, habt ihr ja auch kurz darüber berichtet, eine coole Series A Investmentrunde machen dürfen mit ganz tollen Investoren. Und ich sage mal, bei uns ist das ganze Jahr 2021 der Fokus war, das ganze Unternehmen zu professionalisieren, also wirklich vom klassischen Startup zu wachsen in ein Scale-up, in eine professionelle Organisation und auch das ganze Fundament aufzubauen, um da auch noch im deutschen und Schweizer Markt auch noch weiter reingehen zu können. Und das hat sich auch, sage ich mal, auf der finanziellen Seite sehr bewährt für uns. Also wir haben heuer Wachstum von ca. 350% schaffen können oder dürfen. Ich möchte da vielleicht auch stellvertretend, sage ich mal, fürs ganze Management mich bei den Mitarbeitern und bei unseren Kollegen bedanken und Mitarbeiterinnen, weil es ist schon immer bewundernswert, sage ich mal, wie sehr die Leute auf einen Strang ziehen und was wir für ein super Team haben, und es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
Ihr habt auch ein großes Sommerfest gehabt, damals über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viel sind es jetzt? Habt ihr nochmal ein zusätzliches Wachstum da gehabt?
Naja, wir haben jetzt knapp 120 Mitarbeiter. Gestartet sind wir ins Jahr mit ca. 42 Mitarbeitern. Das heißt, wir haben relativ viele Kolleginnen und Kollegen eingestellt und ist durchaus spannend. Ja, man kriegt sehr viele neue Gesichter rein, viele neue Ideen und es entwickelt sich da so ein richtiger Sog nach vorne. Also richtig, macht richtig Spaß und ist richtig cool.
Walter, du hast es auch schon vorher angesprochen, ein bisschen so diese Talente quasi auch anzuborden, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch einzustellen. Ich bin auch viel in Kontakt mit anderen Startups, die sich eben im Bereich Nachhaltigkeit auch engagieren. Die sagen mir immer, dass es manchmal auch sogar leichter ist, eben auch Mitarbeiterinnen und junge Talente und so quasi auch anzuborden und auch in diesen War for Talents zu bekommen. Stimmst du dem auch zu?
Ja, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kollegen haben definitiv ihr Herz auf der richtigen Seite und es ist nicht nur das Gehalt, das sehr wesentlich ist, wobei wir auch wirklich sehr gut zahlen, by the way. Wir suchen auch aktuell 30 Kollegen und Kolleginnen. Aber es geht auch darum, was das Unternehmen bewegt und was der einzelne Kollege oder die Kollegin auch gestalten und wie gestalten darf. Und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs und haben auch ein paar ganz extrem lässige neue Key-Hirings bekommen, einen neuen CPO, einen neuen CTO und die werden wir dann Anfang des Jahres auch announcen, die auch in der Branche sicherlich man kennt, die auch von sehr etablierten Unternehmen kommen, um hier auch wirklich Professionalisierung in allen Bereichen und allen Fronten zu bekommen. Und was hier natürlich Ziel ist unser Employer Stock Option Programm, also die Mitarbeiterbeteiligung, die wir auch im Jahr 2022 als eines unserer großen Ziele sehen in der aktiven Umsetzung vom ganzen Thema her.
Die Herausforderungen im War for Talents?
Da kann vielleicht der Philipp sogar ein bisschen mehr darüber sagen.
Also ich glaube, das eine Thema, dass das Unternehmen in einer Branche ist, also das ganze Thema Nachhaltigkeit bewegt natürlich sehr und es gibt halt sehr viele Talente, die sich dann entscheiden, sage ich mal, auf die gute Seite der Wirtschaft zu wechseln, das ist das eine. Aber ich glaube, schlussendlich das andere ist, dass du eine Firmenkultur hast, wo sich die Mitarbeiter auch weiterentwickeln dürfen, ja, wo man Ideen einbringen kann. Und ich glaube, das ist einfach, das Thema Nachhaltigkeit ist das eine, aber ich sage mal, das Social im CSR ist der Punkt, den man nicht übersehen darf. Und ich glaube, da haben wir ganz coole Flaggschiffe mit unseren aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich super entwickeln, wo wir auch Leadership-Programme anbieten und auch die Weiterentwicklung extrem fördern. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Komponente, dass ein Bewerber, eine Bewerberin das auch sieht und dass man das auch sichtbar macht, weil, glaube ich, dann ist man attraktiv.
Ihr habt jetzt mehrere Standorte auch. Du hast vorhin ein bisschen diese Internationalisierung angesprochen. Was hat sich da jetzt auch alles getan bei euch? Neue Offices eröffnet?
Genau, also wir haben uns ja Anfang des Jahres zum Ziel gesetzt, dass wir nicht nur in Österreich manifestiert sind, so wie jetzt in Wien und in Freistadt, sondern dass wir auch den deutschen und den Schweizer Markt erobern wollen. Wir haben da jetzt heuer, sage ich mal, die Unternehmensgründungen auch erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, wir sind auch mit einem Büro in Forst-Inning bei München in Deutschland und auch jetzt mit einem Büro in Zürich und sind mit Deutschland schon eigentlich sehr weit, haben da auch schon sehr viele coole Partner gefunden. Es geht ganz gut voran. In der Schweiz müssen wir auch jetzt vermehrt noch im Jahr 2022 nachziehen.
Also hier auch Internationalisierungspläne, die ihr weiter verfolgen wollt. Ihr verfolgt aber nicht nur Internationalisierungspläne, ihr habt ganz klar euch ein Ziel gesetzt, was die Dekarbonisierung angeht. Ich habe es mir hier notiert, bis 2025 eine Gigatonne CO2. Ja. Wie weit seid ihr mit diesem Ziel? Walter, du warst zu Gast im März 2021, hast das Ziel damals in einem Brutkasten-Talk gemeinsam mit den Dären auch angekündigt. Wie weit seid ihr auf diesem Weg dorthin?
Ja, das Thema Dekarbonisierung ist bei uns nicht nur ein Thema, dass wir unseren eigenen Corporate Carbon Footprint entsprechend abhandeln, sondern auch dem unserer Kunden und auch dem unserer Mitarbeiter. Also als ein coolen Movement, das wir heuer gemacht haben, wir haben alle unsere Jubilare, Mitarbeiterinnen, die 5 Jahre da sind, aufgesettet mit dem Partner Climate Partners. Und wir haben zusätzlich noch das gesamte Unternehmen, den Corporate Carbon Footprint, für uns alle Standorte mit evaluiert und haben diesen Footprint von uns von knapp 600 Tonnen, einem Klimaschutzprojekt in Senegal entsprechend aufgesettet und haben haben 50% des Wertes zusätzlich mit Climeworks noch CO2 aus der Atmosphäre in Stein umgewandelt in Island, dem Schweizer coolen Unternehmen, das einen ähnlichen Purpose hat wie wir und auch mit dem wir immer enger zusammenarbeiten in Zukunft. Und der dritte Teil ist hier der Service Carbon Footprint, also den Footprint unserer Kunden, unsere Endanwender, die unsere Produkte verwenden. Hier sind wir auf einem Wert aktuell von knapp 20.000 Tonnen CO2 und das kann man wie Recurring Revenues betrachten, also wie die ja jedes Jahr kumuliert werden und der Schritt von heuer, von den Produkten heuer und vor allem im nächsten Jahr, wo wir in Summe jetzt 25 Megawattstunden Kapazität und 5 Gigawattstunden Energie gespeichert haben, werden wir vor allem nächstes Jahr, wo wir 70 Megawattstunden und ca. 30 Gigawattstunden Energie speichern, ist es natürlich ein exponentieller Anstieg an der CO2-Einsparung und da sind wir auf einem richtig guten Weg und macht uns auch wirklich viel Spaß und hier haben wir auch die Mitarbeiter so weit, dass sie da alle an einen Strang ziehen, weil es heißt halt auch dort und da entsprechende Einschneidungen.
Wir machen heute ein bisschen einen Jahresrückblick, auch was das Thema Energie auch angeht und da hat sich auch einiges getan. Es wurde unter anderem auch die ökosoziale Steuerreform verabschiedet, CO2-Preis eingeführt von 30 Euro die Tonne. Wie bewertest du das? Viel zu niedrig deiner Meinung nach oder sagst du endlich, ja, jetzt gibt es endlich eine Bepreisung, die dann halt gestaffelt steigen wird?
Der große Treiber hier ist für die Wirtschaft dieser CO2-Preis. Der wird mit Sicherheit steigen, weil die Dekarbonisierung wird exponentiell wichtiger werden in den nächsten Jahren, um unser Erwärmungsziel nicht zu überschreiten. Und da ist natürlich die große Herausforderung, wenn man sagt, die Gigatonne ist eine Milliarde Tonnen CO2, unser Gigakorn. Und wenn wir das 2025 erreichen und der Preis bei 100 Euro ist, dann kann man sich unter Umständen unseren Zielunternehmenswert ausrechnen, weil das ist der Wert der Dienstleistung, den wir hier verrichten. Und das ist ganz spannend eigentlich, auch mit einer neuen Methode hier heranzugehen, um unseren Antrieb entsprechend zu manifestieren.
Wie seht ihr oder vielleicht Philipp auch den Markt aktuell, vor allem auch Mitbewerber am Markt? Wie seid ihr da auch aufgestellt? Was ist so euer USP? Mit was unterscheidet ihr euch?
Also ich denke, es gibt extrem tolle Firmen durch ganz Europa verteilt, sehr viele auch im Bereich Software, die spezifische Use Cases abbilden. Es gibt auch, sage ich mal, sehr viele tolle Hardware-Firmen in Europa, wo wir schon unseren USP sehen, ist, dass wir sagen, nachdem ja der Systempartner, der Elektriker, der Flaschenhals in dem ganzen Markt ist, das heißt, wir haben viel zu wenig Fachkräfte und viel zu wenig Installateure für die ganze Leistung, die wir benötigen, haben wir das ganze Unternehmen so aufgesetzt, dass das von Anfang an quasi einen Zweck hat, nämlich die ganze Energiewende einfach zu machen. Und da sehen wir den USP insbesondere darin, dass wir alles aus einer Hand bieten können für den Elektriker, für den Endkunden, aber auch für den Großkunden. Also angefangen von State-of-the-Art Hardware-Produkten über ein herstellerunabhängiges Energiemanagementsystem und gleichzeitig auch die ganze Finanzierungskomponente, alles aus einer Hand. Ja.
Also es ist wirklich auch Hardware und Software, die da verschenkt angeboten werden von
euch. Ja, genau, weil ich glaube, schlussendlich ist es ja so, dass der Kunde gerne bei der ganzen Energiewende mitmachen will, aus verschiedensten Gründen, sei es ökologisch, sei es ökonomisch, sei es sozial. Und ich glaube, Strom ist halt einfach ein Commodity-Produkt und die Kunden wollen das so einfach wie möglich haben und wollen da jetzt nicht ein Projekt reinstecken, das ein Jahr dauert. Und insbesondere auch bei Unternehmen. Jeder hat seine Challenges im Core-Business und sage ich mal, eine Investition in eine PV-Anlage und einen Speicher, das muss relativ einfach nebenher gehen und so muss man das, glaube ich, auch angehen, um da erfolgreich zu sein am Markt.
Wenn wir schon beim Thema Kunden sind, wer ist so der typische Kunde von NEOM?
Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Also grundsätzlich haben wir direkt nur B2B-Kunden. Also wir verkaufen an Elektriker und Solateure, auch Dachdecker, die immer mehr vermehrt jetzt in das ganze Thema dachintegrierte PV-Anlagen reingehen. Aber unsere Kunden sind genauso die großen Corporate-Kunden wie beispielsweise eine IKEA oder eine ASFINAG, die, sage ich mal, über die nächsten 3 bis 5 Jahre ihre ganzen Standorte nachhaltig gestalten wollen. Und da sehen wir uns schon als Sparringpartner, der auch quasi im Bereich Solar Policy und Rollout-Szenarien mitarbeiten kann und das immer in Zusammenarbeit mit unseren Partnern.
Du hast jetzt IKEA auch angesprochen hier in Wien. Wir befinden uns jetzt hier im ersten Bezirk. Der IKEA ist für die Leute, die den nicht kennen, 15. Bezirk beim Westbahnhof. Ganz ein interessantes Gebäude, sehr modern auch gebaut. Walter, ihr wart dort auch hier Versorger, eben auch mit euren Energiespeicherschränken. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein bisschen über dieses Projekt erzählen. Was habt ihr dort gemacht?
Der IKEA Westbahnhof Süd ist eines der eigentlich ein Proof of Concept vom IKEA weltweit. Man hat in einer Fußgängerzone ohne Abholmöglichkeit und ohne Parkmöglichkeit einen IKEA-Einkaufszentrum gebaut und hat dort sehr, sehr viele neue Technologien ausprobiert. Unter anderem Photovoltaikanlagen, unter anderem Stromspeicherlösungen von Neom und unsere Energiemanagement-Software. Das Spannende an dem Ganzen ist, dass IKEA damit nicht nur den Eigenstrom erhöht, Lastspitzen kappt und Blackout-Schutz hat, auch seinen gesetzlich vorgeschriebenen Dieselgenerator deutlich reduziert hat und auch die Wartungskosten, aber vor allem für Gesamteuropa nämlich verstanden hat, dass ja alle, also wir müssen uns im Klaren sein, dass alles, was wir tun, eigentlich im Baunebengewerbe ist. Das heißt, es geht immer darum, Gebäude werden entweder revitalisiert oder renoviert oder neu gebaut und wir haben unglaublich viele Schnittstellen. Das ist das Komplexe eigentlich an dem gesamten Geschäftsmodell. Und was IKEA gemacht hat, er hat alle regulativen Vorschriften von allen Ländern aus Europa in ein Framework geschmissen und wir haben dort alle relevanten Brandschutz-, Abschottungs-, Sicherheitsthemen von Brandmeldeanlage über Löschanlage, über Flutbahnraum, über Wärmebildkameras, Rauchsensoren, Gassensoren, CO2-Löschanlage. Es wurde in Wirklichkeit würden alle relevanten Themen behandelt, um in Europa einen kompletten Rollout aller Märkte mit Solaranlagen und Speicheranlagen zu vollziehen. Das heißt, man hat jetzt ein Framework, dass man weiß, ab wann hat man welche Rendite, in welchem Land, mit welcher Investition. Und das ist eigentlich für mich ein komplettes Paradebeispiel, dass ein Unternehmen, das global aufgestellt ist, sich in Europa konzentriert, innerhalb 3 bis 5 Jahren alle Standorte komplett zu elektrifizieren und digitalisieren und dabei zu dekarbonisieren. Und natürlich, was hat IKEA weiter vor? IKEA wird natürlich diesen Effekt für seine Kunden genauso wie für seine Lieferanten entsprechend ausweiten, weil auch für ihn das Thema ist, wie konsumieren seine Kunden in Zukunft nicht nur seine Produkte, sondern auch wie kann er mit seinen Kunden seine Produkte entsprechend offsetten. Und da ist IKEA unglaublich weit in der Denke, also wirklich auch ein Paradeunternehmen und wo andere noch weiter hinten sind, aber der Weg für alle noch sehr weit in Summe ist.
War das für euch ein großes Projekt der IKEA oder ist das von der Größe etwas total ganz Gewöhnliches, könnte man jetzt so sagen, für die Umsetzung? Projekte, die ihr da betreut.
Die Größe selbst eines 1,2 Megawattstunden Speichers war und jetzt nicht irgendwie herausfordernd, sondern herausfordernd war es, die gesamten Vorschriften in einem Projekt abzubilden. Also einmal praktisch die höchste Bürokratie und Rechtssicherheit, punkto die Technik. Das war schon herausfordernd und vor allem es war herausfordernd, in einem Einkaufszentrum mit Privatpersonen sicherheitsrelevant es wirklich zu lösen, dass man es auch umsetzen darf. Weil man redet hier über Hightech-Produkte und es ist nicht so ohne, dass wir hier alle Vorschriften entsprechend in so kurzer Zeit, wie der IKEA auch gebaut hat, sowas implementieren hat können. Und es war extrem herausfordernd in Summe, aber es ist geglückt und ein sehr, sehr cooles Projekt und wir sind sehr dankbar, so einen tollen Kunden zu haben, der auf unsere Lösungen hier vertraut.
Neom vielleicht in ganz Europa bei IKEA irgendwann mal?
Hoffentlich.
Ja, jedenfalls, sofern das der Fall ist, werden wir natürlich als Podcast darüber berichten auch. Worüber wir auch berichtet haben, ist letztes Jahr die Finanzierungsrunde Zentrum. Die hat 11 Millionen Euro ausgemacht. Das war Anfang August. Wir haben dazu auch einen Hintergrund-Talk, den verlinken wir euch natürlich auch gerne in die Shownotes. Die könnt ihr dann nachschauen. 2022 steht vor der Tür. Welche Finanzierungsrunde wird es geben? Du hast damals, Walter, gesagt, es wird eine geben. Wann steht sie an? Ich frage jetzt einfach mal so, ihr werdet wahrscheinlich jetzt noch nicht viel dazu sagen, aber vielleicht, Philipp, was habt ihr da auch in Planung?
Also Finanzierungsrunde ist ja, sage ich mal, in der ganzen Startup-Szene immer das Dreh- und Angelzentrum der Gespräche. Wir sehen es mittlerweile so, dass eine Finanzierungsrunde ein Vehikel ist, um unsere Wachstumspläne erfüllen zu können. Und wir haben für 2022 schon ein sehr ambitioniertes Programm, das auch, sage ich mal, über den ganzen organischen Bereich hinausgehen wird und wie man das dann genau noch strukturiert, da müssen wir noch über Weihnachten in die Muse gehen und uns überlegen, aber es wird definitiv Bewegung geben nächstes Jahr und in Summe freuen wir uns aber auch schon auf die nächsten Monate und Jahre, weil ich glaube, die Zeit im dezentralen Energiesektor ist jetzt und wir wollen die Chance proaktiv nehmen.
2022, also wird es eine Investmentrunde auch geben. Da sind wir natürlich schon gespannt. Die Details dazu folgen noch. Wir wollen uns natürlich aber auch heute anschauen, Walter, was sich bei euch so im Produktportfolio tut. Was habt ihr da in der Pipeline?
Also unsere Produkte kennt man soweit. Es wird natürlich neue Generationen von neuen Hardware-Produkten geben. Die Produkte werden evolutionär weiterentwickelt. Die Software wird vor allem entsprechend tiefer integriert sein in den Produkten. Und es wird neben den Finanzierungs- und Versicherungsprodukten, um praktisch den Zugang zu ermöglichen, vor allem der Fokus auf digitale Produkte sein, also sogenannte Apps, wo zum Beispiel das Thema Energiegemeinschaften, Stromanbieterwechsel und so weiter drinnen sein wird, weil wir es als wesentlich sehen, dass wir mit den Daten, die wir mit unseren Kunden gemeinsam verarbeiten, vor allem ausschließlich zum Zweck von Energiedienstleistungen verwenden. Also das ist uns ganz, ganz wichtig, dass unser Kunde nicht eine Werbung kriegt für irgendeinen Kinofilm oder sowas oder was auch immer, ja, sondern die Daten, die wir generieren, sind ausschließlich da, um den Kunden die Energie sauberer, sicherer und günstiger zu machen. Und da ist das Thema Applikationen, Anwendungen und Services im absoluten Fokus, hier 2022 wirklich diesen Kreis zu schließen.
Also einiges vor, auch produktseitig, sind wir natürlich schon gespannt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich frage euch persönlich etwas. Habt ihr einen Neujahrsvorsatz?
Puh, das ist immer eine schwierige Frage. Eigentlich muss ich sagen, dieses Jahr, jetzt rein von mir persönlich, war extrem super und Vorsatz kann man jetzt nicht sagen, aber mein Wunsch wäre, dass das nächste Jahr gleich weitergeht, wie dieses Jahr geändert hat.
Also auch mit Wachstum und ja, weiter.
Neujahrsvorsätze sind ja immer nur Wünsche. Und die gehen meistens nicht auf.
Ja.
Also meiner Meinung nach, wir sind klar on track und wollen das bleiben und möchten weiterhin mit unseren Kollegen und Kunden so viel Spaß haben, diesen Markt hier zu erschließen und weiterhin unsere Ziele zu erreichen und auch unsere Erfolge zu feiern. Und mich freut es, dass auch der Podcasten uns hier weiterhin folgt. Und ihr werdet jetzt nicht nur beim Neum Live 03 bei unserem dritten Geburtstag im März dabei sein, sondern wir werden euch auch, sofern es zulässt, auch beim Sommerfest wieder einladen, damit wir auch 2022 gemeinsam viel Spaß haben werden.
Das freut uns natürlich. Danke vielmals für die Einladung. Ist im März, glaube ich, gell, das Geburtstagsfest dann.
Genau, Neum Live ja. 03 ist meistens zwischen Mitten und Ende März. Und ist uns diesmal unsere dritte Veranstaltung.
Da hoffen wir natürlich, dass es auch Corona-bedingt dann auch möglich ist. Danke vielmals für die Einladung, danke vielmals für die ganzen Insights. Wir haben heute ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, was sich bei Neum so getan hat, auch was sich am Energiemarkt tut. Da tut sich einiges, Stichwort ERG, aber auch CO2-Bepreisung, das spielt euch natürlich auch in die Hände. Wir sind natürlich schon gespannt, wie dieses Wachstum weiterlaufen wird 2022. Danke Philipp und danke Walter. Und ich danke jetzt euch fürs Zuhören.
Danke. Gutes neues Jahr.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.